Ich bin sonst immer so konzentriert und fokussiert und organisiert, aber immer mit dir irgendwie, das geht alles in die Hose. So, jetzt. Ja. Und ich muss mich natürlich entschuldigen, dass ich hier 10 Minuten zu spät heute zum Termin bin, wobei meine Uhr jetzt sagt, dass es soweit wäre. Völlig überteuert, aber somit wertlos. Ich lege sie zur Seite und gucke nie wieder drauf. Guten Tag, lieber Silvio.
Guten Tag aus Dresden, lieber Lars.
Ja, in Hamburg. Ja, mir geht's gut, also dir geht's nicht so gut. Das weiß ich aus sicherer Quelle, nämlich von dir. Ja. Und du bist quasi ein Gefangener deines eigenen Heims.
Sozusagen, ja. Also man glaubt, es wäre so einigermaßen vorbei und 2 Jahre hat es mich verschont, also zumindest wissentlich verschont. Und jetzt hat es mich ereilt. Aber nichtsdestotrotz lasse ich unsere Verabredung natürlich nicht sausen.
Dann also kurzum Glückwunsch zum Positiven.
Ich weiß nicht, ob man das Glückwunsch nennen darf oder kann oder soll. Es schwirrt ja allgegenwärtig, jetzt habe ich es auch, also ich habe Corona. Ist natürlich für mich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ich bin ja nicht so so ein Sesselfurzer wie du, der ständig irgendwo sich dann mit dem Büro woanders hin verziehen kann, sondern oder eben mit dem Schnitttisch oder
also
was auch immer.
Jetzt mal nicht in dem Ton.
Ich habe... sondern bei mir ist natürlich die Grundproblematik, dass die Überlegung ist, Laden zu, Laden auf. Also zumindest den Termin mit dem Podcast nehme ich gerne wahr, freue mich darüber. Ich hoffe, ich klinge nicht zu bescheiden.
Und auch nicht bescheidener als sonst. Also insofern ist das völlig in Ordnung. Kannst
super,
weitersprechen.
Danke, dass du dies konstatierst. Wahrscheinlich werden wir den Laden zumachen müssen. Wir werden die Mitarbeiter alle durchtesten müssen. Du hast ja immer eine Riesenverantwortung auch dabei, weil du ja ganz, ganz vielen Leuten, auch wenn der Laden klein ist, gegenüberstehst. Und wir haben die nächsten 3 Tage Geburtstagsfeiern. Also daher, da hängt dann teilweise schon richtig Orga-Arbeit. Was machst du mit einer Feier, die seit Wochen geplant ist? Seit Monaten oder Jahren geplant ist? Ja, blöd. Also... richtig, richtig, richtig doof. Aber das soll meine Stimmung und meine Laune zumindest für die nächsten, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, also für die nächsten 3-4 Stunden nicht verderben. Und ich freue mich auf unser kleines Gespräch. Geplauder, ja. Ja, da, ja.
Dann fangen wir an zu plaudern. Also, ich bin verschont. Mich hat's verschont. Und das ja, obwohl, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt jemals thematisiert haben. Wir haben uns ja durchaus um dieses Thema gedrückt. Also ich mich zumindest, weil dafür sehr viele, ich war schon an so vielen Orten, wo dann irgendwie irgendeiner anfing über Corona zu reden und dann die andere Hälfte der Menschen, die da sind, können wir das bitte einfach lassen, weil es bringt nichts. Ja, jeder hat da irgendwelche wilden Thesen oder eben auch nicht. Und deshalb habe ich mich um dieses Thema gedrückt, hier auch im Podcast, um da einfach, man muss ja keine Frage beantworten, die keiner gestellt hat.
Geht mir hier genauso, weil wir es hier ohnehin auch nicht lösen werden. Also zumindest in einem Zeitfenster von 20 bis 40 Minuten können auch nur wir unseren eigenen Sülz oder unsere eigene Meinung zum Besten geben, aber wollen die Leute damit nicht belästigen, das dann auf einer anderen Ebene oder bei viel, viel mehr Wein.
Ja, das soll ja auch helfen, weil das ist nicht eine dieser Thesen, man muss mit Wodka spülen oder war das nicht so? Naja. Oder nee, Wodka macht das Medikament kaputt. Also ja, also der Thesen viele, ja, der Erkenntnis wenig. Und mich hat es tatsächlich nie wirklich erwischt. Also ich mag es kaum glauben, weil ich in der Zeit wahnsinnig viel gereist bin, was auch
völlig absurd klingt. Wollte ich gerade sagen, ist ja wirklich ein Ding. Und vor allen Dingen hängt ja bei dir eine Riesennummer dran. Und wenn du während der Reise mit einmal dann irgendwie einen lustigen Positivtest hast, was macht ihr denn dann? Ich meine, da hängen ja 4, 5,
naja, machen wir dicke Backen. Also das ist, genau. Also es gibt die Option, ehrlich gesagt, gar nicht. dass man sagt, nee, fällt jetzt aus wegen Corona, ist nicht. Wobei, was mir halt auffällt so in der Weltgeschichte, dass irgendwie, also ich, jetzt möglicherweise interpretiere ich das falsch, aber es ist wie so eine Ausrede geworden. Ne? Wenn irgendwas nicht geht, bevor man da irgendwie lange erklärt, warum irgendwas nicht funktioniert, ja, haben alle Corona. Und ja, das ist auch ein bisschen mühsam geworden. Wäre eine Tragödie. Also bei so großen Drehreisen, wenn du dann mit Mann und Maus bist und halt, ja, klar, wenn so ein Drehtag locker 5-stellig ist und dann würde es dazu kommen, dann das wäre blöde. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, also wir sind da auch im Team immer sehr ehrlich und natürlich sind dann alle mal sehr bedrückend, also wenn dann getestet wurden, waren alle schon immer ganz schön gespannt und haben natürlich die Daumen gedrückt, ja. Also gerade wenn du bist, keine Ahnung, bist auf einer Drehreise irgendwo im schönen Griechenland, da ist es nett und gemütlich, da bist du nicht wieder nach Hause, sondern Da willst du schon da bleiben und weitermachen, ne? Beziehungsweise hätte man dann, theoretisch hätte man dann da ja in die Quarantäne müssen.
Wollte ich gerade sagen, da malst du noch einen zweiten Strich auf das kleine
Einfach. Ja, aber es ist natürlich dann so bei Interviews, Dreharbeiten sind dann ja auch oft Leute irgendwie bestellt und hingekarrt worden, die sonst irgendwie gar keine Zeit haben, haben sich Zeit genommen oder es ist alles sehr aufwendig und auch gar nicht so einfach reproduzierbar. Oder keine Ahnung, Wetter, also 1000 Dinge, die, ja, wir sind nicht die, also die Fernsehfilmleute und die Gastronomen sind nicht die einzigen, die da arg leiden und gelitten haben. Insofern.
Ist das bei euch so knapp geplant, dass wenn einer ausfällt, also wenn du jetzt ausfallen würdest, könnten das deine Leute weitermachen oder wärst du so essentiell, dass es, also wie jetzt bei oder unsere Staff ist ja relativ knapp geplant in der Bar, einfach aus platztechnischen Gründen. Wenn da einer ausfällt, ist das schon relativ doof. Abgesehen natürlich von der Konstellation, dass der Laden sehr klein ist und es immer noch allgegenwärtig sein könnte. Wie ist bei euch? Also wenn da einer ausfällt, geht es trotzdem weiter oder ist dann erstmal
stop? Also da wir ja oder ich mich oder viel in der Weltgeschichte unterwegs bin und eher so im Ausland arbeite, ist der Ausfall und weil man dann eben so ein Team klein hält, weil du das ja, also ein riesen Laden verwalten ist immer blöder, ja. Es gibt so wie so neuralgische Grenzen. Also quasi bis 5 ist so ein Team, das ist da, ist handelbar, ja, auch in sich so weit homogen und eine Gruppe, dass das irgendwie alles funktioniert, dass du nicht einen Verwalter dafür brauchst. Ja, wenn du dann so gen 10 gehst, dann brauchst du schon fast jemanden, der sich allein um Belange des, also auch so Kameramänner und Techniker, die sind ja, das ist ja auch ein eigenes Volk, ne? Dann wird im Hotelzimmer das gebraucht und dann wird die wenn da kein Pool ist, dann wollen wir da auch eigentlich auch gar nicht hin. Und es sind also viele Dinge, die es zu beachten gibt. Und bei uns ist es eher so, dass wir dass ich immer versuche, ein kleines Team zu haben. Und wenn dann jemand ausfällt, dann fällt das brutal, kracht das schlägt das ins Kontor. Deshalb ist das, wenn ich jetzt fehlen würde, wäre das irgendwie, also prinzipiell ein Verlust ohnehin, aber auch im Team. Also ich habe jetzt keinen weiteren, ich bin ja jemand, der Interviews führt, Fragen stellt, mehr oder minder schlaue oder nötige und unnötige. Und da gibt es quasi keinen zweiten, der mit dabei wäre. Also ich könnte jetzt nur quasi meine Fragen aufschreiben, dann würde irgendjemand die stellen. Jetzt im absolut schlimmsten Fall ließen sich Dinge immer irgendwie organisieren. Keine Frage, aber schön ist es nicht.
Ja. Schlaue Fragen kannst du auch stellen? Nur außerhalb des Podcasts, oder?
Nee, aber die muss vorbereitet haben. Und die muss mir einer aufgeschrieben haben.
Wir hatten ja eine witzige Geschichte, dass ich im Laufe der letzten Woche bei der Präsentation vom Wienum Weinguide war in Mainz. Ganz nette Veranstaltung, eine großartige Veranstaltung. Und unter anderem wurde ja zum Winzer des Jahres Günter Jauch ausgezeichnet. Das würde ich vielleicht danach noch so ein wenig kommentieren, dokumentieren.
Da würde ich eine Frage zu stellen, wenn du das möchtest.
Genau, ganz interessantes Thema wäre, ja, eine schlaue Bitte, ganz interessantes Thema wäre. Und 2 Tage später hieß es dann, die Sendung im Fernsehen, ist halt amüsant, wenn du es dann siehst, die Sendung findet leider ohne Günter Jauch statt, weil er erneut mit dem Coronavirus infiziert wurde. Liebe Grüße, gute Besserung von dieser Seite, ich fühle mit ihm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und daraufhin haben wir dann eine Rundmail bekommen. Einer der Teilnehmer war mit dem Coronavirus infiziert, mit alle Testen. Ich hab's da wahrscheinlich nicht her, aber weil ich erst viel später meinen Positivtest hatte. Aber spannend, also wie es da so seine Kreise zieht. Aber es war toll in Mainz. Möchtest du jetzt deine Frage stellen oder soll ich jetzt?
Ich höre noch, ich lausche den Ausführungen.
Es war toll in Mainz. Ich fand es auch interessant, die Ansätze, wieso, warum Günter Jauch der Winzer des Jahres wurde und wie sowas teilweise auch kritisch betrachtet wird.
Das wäre jetzt meine Frage. Darauf wäre ich jetzt gespannt. Was sind denn die, also wir haben ja durchaus in unseren Podcast-Folgen die prominenten Besitzer von Weingütern schon besprochen. Auch der Name Jauch fiel da.
Gelegentlich,
zweifelsohne ein berühmter Mann in Deutschland, gar keine Frage. Nun setzen da viele ihr Emblem oder ihren Namen auf sowas. Es gibt auch Gottschalk-Wein, habe ich jetzt gelernt. also da gibt es ja viele Dinge oder diverse Schauspieler sind ja auch damit zugange, sich auf Weinflaschen zu verewigen. Was ist denn die Begründung, ihn dafür auszuzeichnen? Wobei, ich finde, man muss ja, glaube ich, unterscheiden zwischen jemandem, der seinen Namen für einen Wein gibt oder eben der selbst Winzer ist. Korrekt?
Und da eben auch, ob jemand selbst Winzer ist und richtig Hand anlegt oder ob er mehr oder weniger
Weingutsbesitzer ist.
Weingutsbesitzer ist und ganz klar dazu steht, dass er ein Team hat und dieses Team die Arbeit macht, also die rein vor Ort Arbeit, die verwalterischen Tätigkeiten übernimmt. Ich finde es bei ihm ganz gut, dass er ganz klar sagt, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich habe nur bedingt was mit dem Weingut zu tun, zu schaffen. Ich habe eine Geschäftsführerin, ich habe einen Kellermeister. Auch ganz klar dazu steht, dass er sagt, das war zumindest bei der Präsentation, normalerweise müsste hier jemand anderes stehen. Also hier müsste der Kellermeister stehen, der sich für die Weine verantwortlich zeichnet, aber der ist relativ.
Also war das ernst gemeint oder eher so eine Fishing for Compliments? Geschichte?
War
ich meine, ganz, wenn wer ganz reden kann gemeint. Und Bühnen, also auf der Bühne performen kann, dann ist es ja durchaus Günni, ja? Also Herr Jauch.
Glaube ich auch, aber in dem Fall ist es, glaube ich, ganz doll ernst gemeint. Natürlich kostet er seinen prominenten Status letztlich auch aus, wenn er verschiedene Präsentationen durchführt. Aber es ist natürlich auch mal Spießrutenlauf. Also ich möchte da auch mit ihm nicht tauschen, wenn er da irgendwie auf der Prowein an seinem Stand umzingelt von Tausenden von Leuten ist, die nur bedingt seinen Wein wahrnehmen, aber eben hauptsächlich ihn mal live sehen wollen. Ich weiß nicht, ob das eher Fluch oder Leid ist.
Es ist kein Spaß auf jeden Fall. Ich habe ja nun, wir haben das auch, glaube ich, auch schon mal besprochen, irgendwie durchaus prominente Freunde. Es ist die Pest, um ehrlich zu sein. Ja, weil Menschen überhaupt keinerlei Gefühl für ich will nicht sagen, kein Gefühl für Anstand haben, aber manchmal so ein bisschen verwechseln, dass der Mensch, der ist, ein ganz normaler Mensch ist und nicht irgendwie so eine, als Puppe da, in die wo man hingehen und mal hier, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Und man hat kein Anrecht auf die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen, auch wenn man ihn kennt. Also der kennt dich ja auf jeden Fall nicht. Das ist manchmal verrückt.
Letztlich ist es aber so, glaube ich, dass viele Prominenten, zumindest hat das Klaas Häufer-Umlauf mal in einem Podcast dargestellt, gelernt haben, damit zu leben und einfach auch gelernt haben, wenn sie angestarrt werden oder wenn man dort tuschelt oder wie auch immer. Also diesen Umstand einfach
Du, das ist ja, du hast ja viele positive Effekte und da kommen so ein paar negative mit, die gehören, sind so Teil des Deals, glaube ich. Nichtsdestotrotz kann man nur alle Menschen ermutigen, irgendwie normale Sitten walten zu lassen. Ja, aber was ist denn deine grundlegende Motivation? Also Geld wird es ja nun wohl nicht sein. Also wie hat er neulich, ich hab irgendwo bei Insta so einen Spruch gesehen, wurde er gefragt, was er mit so einer Million machen würde, die er da bei dem Ratespiel gewinnt.
Ja,
genau. Zu den anderen legen. Fand ich schon sehr charmant, muss da selber lachen. Geld ist nicht die Motivation. Also ich glaube, dem würde ich schon abkaufen, dass er da schlicht und ergreifend Bock drauf hat.
Er sagte bei einem anderen Interview, also wenn man Geld richtig verbraten möchte, dann sollte man sich ein Weingut kaufen, was in dem Fall, glaube ich, auch richtig stimmt. Interessant ist, dass er so ein prominentes Weingut seinerzeit übernommen hat, von der Frau Dr. Kegel hieß sie seinerzeit, die auch schon sehr, sehr anständige und sehr gute Weine gemacht hat. Und sich da, glaube ich, schon mehr eine Bürde aufgelegt hat. Er hätte sein Leben, glaube ich, einfacher gestalten können, als eben dieses Weingut zuzulegen. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, eine solche Entscheidung zu treffen. Also einen solchen Menschen, ein solches Weingut dort auszuzeichnen, ist, glaube ich, also ich glaube, tiefgründiger kann man es nicht machen, weil natürlich jeder erstmal dagegen ist und jeder erstmal glaubt, dass das als Promi-Geschichte irgendwie ausgewertet wird und.
Naja, jetzt bleibt aber die Frage übrig, also wie schmeckt denn der Wein?
Das Spannende
war. Also wie ist es das Ergebnis letztlich, was er da, oder wie ist das Produkt, für das er ja seinen Namen gibt und dann auch steht?
Das Spannende war die Begründung dabei und dass, wenn du dir innerhalb dieses Vinumführers die Hitliste anguckst, stehen viele seiner Rieslinge ganz, ganz weit vorne und wurden eben sehr, sehr gut bewertet. Und das war die Begründung, also dass er in den, also beste Spätlese, beste Auslese, beste Kabinett ganz, ganz weit vorne bis hin zu den Siegerweinen in diesem Jahr präsentiert hat und Eine Nicht-Auszeichnung dieses Weinguts als der Winzer oder das Weingut des Jahres wäre eine pure Ignoranz gewesen. Und die Weine selber sind sehr, sehr anständig und sehr gut. Also es sind wirklich sehr, sehr großartige Weine, die dort abgefüllt wurden. Letztlich hängt sowas ja immer mit der persönlichen Wahrnehmung der Tester zusammen. Ob sie jetzt wirklich die Besten sind und das Beste aus vielen Guten heraus zu rekrutieren, ist dann schon sehr, sehr schwer. Aber natürlich eine Aufgabe. Also ich bin nach wie vor von der Existenz und von der Präsenz, das haben wir auch schon in verschiedenen Folgen thematisiert, der Führer überzeugt und finde diese in ihrer Daseinsberechtigung, egal ob es ein Eichelmann ist, ob es ein Vinum-Führer ist oder, durchaus wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, wo vieles immer Hype und super und mega und toll ist. Und da jetzt so ein Buch hat, der 1000 Seiten, also es hat 1000 Seiten. Es
wurden, das klingt sehr poetisch, so ein Buch hat 1000 Seiten.
Mhm. Ja, genau. Es wurden 10.000 Weine probiert von verschiedenen Verkostungsgruppen sozusagen oder von verschiedenen Verkoster, je nachdem wie groß das Gebiet ist. Und es ist ein unglaublicher Verwaltungsaufwand. Also ich darf es ja für Saale und Schrott probieren. Mich hat es sehr und außergewöhnlich gefreut, dass aus dem Gebiet, was ich begleiten darf, eine der
jüngeren Winzer. Du sagst das immer alles so nett.
Eine der jüngeren Winzerinnen oder der jüngeren Weinbaufamilien, das Weingut Böhm-Töchter, als die Aufsteiger des Jahres gefeiert und herausgelobt wurden. Und das ist wirklich ein tolles Weingut. Das sind tolle Menschen, es ist ein tolles Gebiet. Das sind
da waren wir zusammen, das war wirklich toll. Also
Stimmt.
Haben und für den Heimatsender, wie er sich, wie ihn gern und liebevoll nennen, nämlich den Mitteldeutschen Rundfunk, haben wir diese
2018.
2018 war das, genau.
Ja, Wahnsinn, irre.
Die Weinmacher Mitteldeutschlands, genau. Da waren wir. Das war wirklich eine coole Familie. Sind ja letztlich zwei Schwestern, also Böhmes Töchter. Und ja, toll.
Und das, wie der Name schon sagt, ist ja auch noch ein Böhme da. Also zwei dann, mehr oder weniger. Der Frank Böhme, der Papa und der Großvater war ja da auch relativ intensiv mit am Start seinerzeit, als wir da waren. Und
der ist mal mit dem Trecker rumgefahren, genau. Der war mit dem Trecker immer unterwegs.
Das war echt ein schönes Erlebnis. Also ich muss mir das mal wieder anschauen. Also gibt es das eigentlich online? Also gibt es diese Serie irgendwo, wo wir einen Querverweis vielleicht in den Shownotes irgendwie drauf geben
können? Wir machen, und zwar gibt es das, ich habe das noch bei uns auf dem Vimeo-Channel. Also ich habe so richtig so eine Sammlung, Playlist nennt man das ja heutzutage.
Ja.
Den Link können wir irgendwo verfeiern. Das sollten wir mal machen.
Cool, gerne. Weil ich finde es so schade, dass solche Sachen irgendwo im
das stimmt. Genau, das hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja jetzt auch erkannt, ne? Dass die Dinge, wenn die einmal gesendet sind, haben die zwar so eine gewisse, ne, und dann in den dritten Programm wird auch viel und gerne wiederholt, weil ihnen halt schlicht Geld für ein neues Programm fehlt. Aber auf der anderen Seite gibt es halt sehr viele, was produziert, was ja natürlich eine gewisse Nachhaltigkeit hätte oder haben könnte. Also sprich in einer irgendwie gearteten, wie man so schön sagt, Mediathek wiederzufinden wäre. Und insofern ist man jetzt eben dazu, dass man sogar so weit geht, dass wenn jetzt größere Produktion, also wenn neu produziert wird, dass es zuerst in der Mediathek zu finden ist und dann erst später irgendwann tatsächlich im, wie es so schön heißt, linearen Fernsehen gesendet wird. Also da findet also ein Umdenken statt, lieber Silvio. Da muss man den Leuten auch mal wirklich gratulieren. Wobei ich finde, dass dieser Name Mediathek leider irgendwie so, also klingt so oll und ein bisschen schnarchig. Also vielleicht müsste man da mal einen neuen Namen finden. Aber prinzipiell ist die Mediathek des Öffentlich-Rechtlichen wirklich was ganz Feines.
Interessant fand ich den Ansatz, dass man versucht, eine zumindest europäische Mediathek der verschiedenen Wie nennt man das denn? Also Staatssender sind es ja nicht.
Das mag also in dem einen oder anderen Land so sein, aber das sind erstens mal immer öffentlich-rechtliche.
Sagt ja der Name schon.
Öffentlich-rechtlichen Sender. Sagen wir es mal von öffentlicher Hand. Und da gibt es in ganz Europa eine Vereinigung, die nennt sich EBU, der European Broadcasting Union. Und die sind alle miteinander verschaltet. Da gibt es wie so einen eigenen Satellitenkanal, wo die ihr Material hin und her austauschen. Und einfach diese Existenz dieses Kanals führte irgendwann dazu, dass es den Eurovisions-Chanson-Dingensbummens gab, weil quasi jedes Land ja quasi so eine Art Schaltstation hat und zu einer bestimmten Uhrzeit Material abgibt. Also wenn in Deutschland was Spannendes passiert, irgendwie eine Wahl oder irgendwie sowas, dann werden da 2 Minuten, also so ein Tagesschau-Beitrag genommen und der wird dann allen zur Verfügung gestellt. Und weil es dieses bestehende Schaltnetzwerk gab, ja, hat man gesagt, okay, dann machen wir so ein Musikfestival, eine Castingshow, wenn man so will. Und dann kann man eben zu diesen Jurys jeweils hinschalten. Ja, das war dann irgendwie die Geburtsstunde oder die Begleitung letztlich für diesen unaussprechlichen Eurovision de la Chanson, de la, naja, wissen alle.
Und daher fand ich die Idee interessant, eine riesen, nennen wir es ruhig einfach mal, Mediathek zu erschaffen, wo man von der BBC, wo man, keine Ahnung, aus Dänemark, wo man aus Frankreich, Italien, verschiedene Dokumentationen, das ist ja ein riesen, riesen Wissensfundus, der dort hinterlegt ist und der dann im Nichts irgendwo wieder untergeht oder eben
ja, von denen. Wobei muss ich, ja, aber.
Und da eben eine Datenbank schafft, wo jeder drauf zurückgreifen könnte und das vielleicht parallel auch mit Kommentaren, Diskussionen und so weiter anregt.
Also das krankt an mehreren Stellen. Also grundlegend ist es natürlich so, dass ein Filmemacher an sich so gewisse Rechte einräumt. Ja, da ist, kann sein, dass einer sagt, okay, ich räume dem Sender ARD, wenn ich für den einen Film, eine Dokumentation, eine Reportage produziere, die Rechte für Deutschland ein.
Okay.
Das heißt, er kann dann nicht so einfach, kann dann die ARD nicht so einfach sagen, Mensch, das hauen wir da rein. Das kann man sich also auch super in Großbritannien angucken. Weil das dann quasi eine Rechtsverletzung wäre oder eben der Produzent eben neu zu vergüten wäre. Also es ist erstmal so ein vertragsrechtliches Ding zum einen. Zum anderen ist es auch so, dass die Machart also von Film- und Fernsehproduktion in Europa wahnsinnig unterschiedlich ist. Erstens mal einfach in der Herangehensweise zum einen und zum anderen auch so in der Qualität. Es ist ja so, dass BBC zum Beispiel, da ist ja wie so eine Art Markenname. Ne? So ein BBC-Doku muss irgendwas Tolles sein. Ne? Große Bilder aufwendig produziert. Das liegt auch durchaus daran, dass der Markt der BBC unendlich groß ist. Ja, also wenn wir deutschsprachig was produzieren, dann wird das im Dachraum, wie man so schon sagt, angesehen, sprich Deutschland, Österreich und in der Schweiz, die durch das Commonwealth, also die ehemalige, also ich habe ein Kolonialsystem, ja, das gilt auch für Frankreich, die haben natürlich, wenn die dann die ganzen Ausspiele, wenn die dann nicht nur in Großbritannien senden, sondern eben auch rund um die Welt, in Kanada und sonst wie wo, dann hat das ja eine ganz andere Relevanz und dann hat auch so ein Sender viel mehr Geld zur Verfügung, um etwas vernünftig zu produzieren. Ja, deshalb ist dann die Qualität, also Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Großbritannien, die haben sicherlich ein sehr, sehr ähnliches Niveau und dann wird das schon weniger, weil einfach die Gelder da gar nicht dafür da sind. Wenn ihr jetzt hochwertig produzieren willst, dann wird es halt schon schwer. Also insofern, dieser europäische Austausch findet insofern halt schon statt, dass diese Produktionen dann in den Sendern jeweils gezeigt werden. Also die ARD kauft relativ viel von der BBC. Auch Arte ist da ja sehr weit vorn mit Zukauf von internationalen Produktionen, die dann entsprechend auch auf den Markt angepasst werden, sprich mit entweder mit Untertiteln versehen oder komplett synchronisiert werden, etc. etc. Also da gibt es diesen Austausch schon in diesen höherwertigen Produktionen, aber jetzt nicht bei allen.
Okay, das ist, wie es manchmal unterscheidet zwischen einer verträumten Vorstellung von etwas und der tatsächlichen Realität dann. Aber ich finde es erstaunlich, also du kannst nicht nur schlaue Fragen stellen, du kannst auch was Schlaues erzählen, das kenne ich von dir gar nicht.
Wie charmant du das sagen kannst, herrlich.
Gerne.
Da war ja, war ja fast lustig. Ja, nee, danke für die Blumen.
Da aber den Brückenschlag wieder zurück zu meiner Geschichte und zu meiner kleinen Reise nach Mainz, ist es wahrscheinlich ähnlich idealisiert, wie sich jemand vorstellt, wenn eben so eine so ein Weinguide präsentiert wird, dass da irgendwie 5 Leute vorher 3 Weine getrunken haben und dann im Nachhinein sich auf die Schultern klopfen. Das ist richtig Arbeit. Also es ist richtig Arbeit und ich habe kürzlich eine ganz interessante Kritik zu Weinguides gelesen. Die stammte aus dem Jahre 2019. Von einem Weinhändler, der das allgemein kritisch betrachtet hat und dem ich natürlich in gewisser Weise auf der einen Seite beipflichten möchte, auf der anderen Seite das Ganze dann auch schon ein bisschen kritisch sehen möchte, weil er natürlich sagte, zum einen würden diese Weinguides existent sein, um Geld zu verdienen. Ich glaube, mittlerweile verdient kaum ein Weinguide wirklich noch sehr, sehr viel Geld. Und das, was die Verkoster dort als Vergütung bekommen, ist wirklich mehr oder weniger erbärmlich. Also ich kenne keinen, der davon reich wird. Ich weiß nicht, wie es früher mal war. Es ist ganz viel Engagement dabei und ganz viel auch Liebe zum Produkt und teilweise eben auch eine, wie kann man es formulieren, eine Ungenauigkeit seitens der Angaben sind, die aber zumindest in dem Projekt, in dem tätig oder in den Projekten, in denen ich tätig bin, seitens der Winzer nicht wirklich gepflegt wird. Also wenn wir Datenbanken haben, werden die zumindest zu einem gewissen Teil von Seiten der Winzer bespielt und die Daten werden eingegeben und wir können das nur bedingt begleiten beziehungsweise müssen danach haken und da kommt dann die von dir eben auch oft bestätigte Phlegmatie der Winzer, die du ja eben auch erleben darfst, wenn du mit Winzern drehst, weil die halt einfach da keine Priorität drin sehen. Also es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Gegebenheiten, wenn ein Weinguide einen gewissen Kritikpunkt aufweist, wobei ich das alles nicht hochloben möchte, aber zumindest eine große Begründung darin finde.
Was ist denn mit dem Vorwurf? Das war ganz schön lang, ne? Das war ganz schön lang. Ich habe auch so ein bisschen den Faden verloren, bin auch kurz weggedöst, aber so, ich bin wieder da. Und so, ist ja ähnlich wie bei, sei es jetzt Gummio oder sonst, wer gibt ja immer mal wieder so Vorwürfe, wenn sie hier eine Annonce schalten und wenn man in so einem Führer dann irgendwie ausgiebig bedacht wird, fließt da nicht doch irgendwo Geld oder versuchen diese Verlage, die es ja am Ende sind, die müssen ja irgendwie Geld generieren. Also durch einen reinen Verkauf von diesen Büchern, sei es jetzt ich stehe gerade von meinem Bücherregal, ja, was kostet denn so ein Michel noch? Warte mal.
Ich dachte, du bist in den Keller gelaufen.
Ja. Was ist denn hier Keller? Moment mal. Also, hier haben wir den U16. Na, immerhin. Oha, 29,95.
2016? Den hast du bei dir noch stehen? Ich schicke dir mal 30 Euro, oder?
Also willst du mir abkaufen? Kauf den kannst du für weniger haben.
Ja, genau. Ne?
Nein, ich muss also auch an der Stelle muss ich sagen, ich muss hier einhaken. Ich habe keine 30 Euro dafür ausgegeben. Ich habe die, weil ich mehrfach über Michelin-Verleihungen gedreht habe oder berichtet habe, die als Informationsgrundlage zugeschickt bekommen. Und ich überlege gerade, was ich 2016 gemacht habe.
Und schade, dass die.
Ich glaube, da habe ich ein Porträt gemacht über den Kevin Fehling. Naja, egal.
Okay, cool. Ist das auch auf Vimeo zu finden?
Das könnte, das gibt's auch, ja, es gibt's bestimmt. Glaube ich. Ich bin nicht sicher. Ich bin unschlüssig. Aber ja. wenn da Bedarf besteht.
Ich werde suchen, was muss man eingeben? Fiscon Media oder? Also ich will jetzt nicht zu viel Werbung für dich machen, aber.
Ja. Aber ja, du musst, also Vimeo ist ja quasi die sagen wir mal, die Profi, das Profi-Äquivalent zu YouTube.
Ja.
Da geht es ja auch viel um Präsentationen so intern und da gibt es einen Fiscon Media Channel und da ist relativ viel Krempel drauf. Da kann man gucken und da gibt es auch eine Suchfunktion. Möglicherweise ist das aber auch bei YouTube, da haben wir auch einen Channel, das kann auch sein, weil natürlich immer mal wieder dann die Leute fragen, oder gerade die, mit denen man dreht, ja, kann man das irgendwo sehen und sowas. Und da eben die ARD früher nicht so wahnsinnig auf Mediathek gesetzt hat, das haben dann irgendwie ein paar Sachen immerhin mal irgendwo auf eine Website ihren Weg gefunden, also von den jeweiligen Sendungen oder sowas, aber auch das fällt dann nach einer gewissen Weile runter. Dann war das lustigerweise auch so, dann wurden so Rechte, ja, also jetzt 7 Tage online, richtig, ich habe gesagt, nee, ihr könnt das länger, lasst das einfach drauf. Also nee, aber das ist doch hier so. Dann ließ sich das noch nicht mal ändern, wenn man von sich aus sagt, ja, ich will dafür gar kein extra Geld haben, dass das online gezeigt wird, aber zeigt's bitte einfach, um den Leuten, die beteiligt waren etc., die Möglichkeit zu geben, das irgendwie auch weiterzugeben. Ja, was man eben heute macht, man nimmt den Link, postet den. Das ist halt immer die Pest mit irgendwelchen Mediathekslinks der ARD, weil den stellt dann jemand bei Facebook bei Insta kann man das gar nicht, aber bei Facebook irgendwie rein. Und dann ist er natürlich nach irgendeiner gewissen Zeit ist er dann ungültig. Ja, auch
ist ein Kapazitätsproblem, dass einfach, dass die
das
nur
ist ein selbst aufgelegtes rechte Ding.
Okay. Ja.
Ich muss mich selber überlegen, also ich glaube 7 Tage, also am Anfang waren es immer 7 Tage, danach war das dann weg und jetzt ist es glaube ich spätestens nach einem Jahr fliegt das dann da raus. Das ist kein Kapazitätsproblem, wobei auch das natürlich was ist, ja, da läuft halt schon enorm viel an. Also weil in der ARD-Mediathek hast du ja nicht nur die Sachen, die in der ARD laufen, sondern da kommt alles vom WDR, vom RBB, gut, da kommt nicht so viel, aber oder der NDR. ja, also da kommt natürlich wahnsinnig viele rein. Man muss sicherlich auch irgendwie überlegen, ob da irgendwie jeder Bums rein kann, soll, muss, darf. Aber im Sinne dessen, dass man sich ja für die Dinge interessiert und auch so YouTube ja durchaus, wenn alles, was er da reinstellt, ist dann auch da. Ne? Denen gelingt es ja irgendwie auch. Gut, die sind ein bisschen größer als die ARD.
Ja gut, aber man kann ja davon lernen. Weißt du eigentlich, wie viel pro Minute auf YouTube hochgeladen wird, weltweit?
Keine Ahnung, also nicht den Blasses, also wahrscheinlich
400 Stunden werden pro Minute hochgeladen. Irre, oder?
Recherche macht schlau, Silvia, Hut ab. Also das ist ein kleiner Journalist an dir vorbeigegangen, sondern verloren.
Nein, ja genau. Du bist an mir vorbeigegangen, also daher, das ist wahrscheinlich diese jahrelange Bekanntschaft, die wir dann irgendwie pflegen und hier auch intensiv austauschen.
Wissen färbt ab.
Dankeschön. Jetzt habe ich aber total den Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und zwar die Vergänglichkeit der Führer, der Weinführer und der Gastroführer. Was ich sehr bedauere, also ich habe auch bestimmt 20, 25 Jahre Gourmet-Führer bei mir in meinem Bücherregal liegen und gelegentlich ist es ganz interessant, da einfach mal zurückzublättern, aber ich mache es einfach viel zu selten und so bei den Weinen geht es genauso. Um deine Frage zu beantworten, sofern ich das von mir aus dokumentieren kann, also sowohl mit der Weinbar, da hat man ja auch alljährlich die Anfrage, ob man eventuell ein Promopaket kaufen möchte. Ich habe es nie gekauft, weil es mir rein budgetmäßig einfach nicht in den Kram gepasst hat, zu teuer war und hatte dadurch niemals einen Nachteil. In den Restaurationen, in denen ich tätig war, habe ich auch niemals gehört, dass es, wenn man dieses kauft, es einen Vorteil hat. Und beim Vinumführer, wir als Verkoster haben noch nicht mal annähernd eine Information, wer ein Promopaket kauft. Es gibt verschiedene Führer, da muss man pro angestellten Wein einen Obolus bezahlen, dass man pro eingereichten Wein, keine Ahnung, 150 Euro bezahlen muss, um damit dieser Wein verkostet wird. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Wir bei Vinum machen es komplett kostenfrei. Also wir machen es umsonst, wir machen es ohne Entgelt für die Winzer. Die müssen lediglich 2 Weine einsenden. Einen zum Probieren und einen als Konterflasche, falls die verprobte Flasche entweder fehlerhaft sein könnte, kann man die 2. aufmachen oder man hat die Möglichkeit, wenn der Wein ihm besonders gut abschneidet, es in die nächste Verkostungsebene dann mitzunehmen. Also es finden eben auch, das hatte ich auch schon mal erklärt, verschiedene Verkostungsebenen statt. Einmal bei mir im stillen Kämmerlein, dann zusammen mit Kollegen, dann mit der Chefredaktion und dann verdeckt auf einem großen Tisch, wo dann eben die besten Weine miteinander verglichen werden, wo dann die verschiedenen entweder Gebietssieger oder die Kategorie-Sieger herauserkoren werden. Und das ist dann also in dem Sinne auch wertfrei. Also egal, ob jemand ein Promopaket oder nichts hat. Beantwortet das deine Frage oder?
Beantwortet das. Es ist ja, wie gesagt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, es ist eher so eine waberte immer mal und so weiter, immer dieser Vorwurf und ich bin jetzt, das ist eine zufriedenstellende Antwort. Ich habe aber nebenbei, entschuldige bitte, dass ich das gemacht habe, ich habe auch mal in die Michelin kurz geblättert und es war tatsächlich 2016, als der Kollege Kevin Fehling sein The Table in Hamburg eröffnet hat. Das war die, und auf dem Schlag die 3 Sterne bekam.
Wahnsinn, irre, oder?
Ja. Das absolut. Und ohne das jetzt zurecht. Also auch geiler Laden. Aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber das war der Grund, warum der 16er hier steht und ich den damals besucht habe und dann auch auf der Verleihung war. So sieht's aus.
Toll.
Silvio, was haben wir noch zu besprechen? Was können wir der Welt, der Hörerschaft auf alle Fälle, noch Gutes tun?
Nee. Auf alle Fälle, weil wir es beide auch noch nicht besprochen haben, die Frage nochmal aufwerfen, wo ist unser Musiker?
Welcher Musiker?
Unsere Musiker, also der Klavierspieler und der Saxophonist im Hintergrund.
Fehlen die euch? Fehlt er dir? Sollen die wieder her?
Ich fand das schon schade. Also ich fand, das in vielen Aufnahmen eigentlich sehr unterhaltsam, sehr, sehr interessant. Ich meine, es ist ja auch Aufwand, den da hinzusetzen. Aber bei einem der letzten, ich höre die ja immer so ein bisschen.
Also dann beschließen wir jetzt einfach, dass ich ab jetzt, ich mache einfach mal so, einen Moment bitte. So. Da hören wir ihn, da ist er wieder dabei. Besser? Es war ein Schön. Versuch. Ja, es gab viele Stimmen, die gesagt haben, ja, konzentriert euch mehr, ich brauche das Gedüdel im Hintergrund nicht. Du hast ihn jetzt zurückgewünscht, weil ich muss es auch gestehen, er fehlt mir auch.
Aber habe ich ihn mir zurückgewünscht? Das war einfach nur eine Frage.
Das also schalt's so.
Nochmal ab, bitte, Lars.
Jetzt, Achtung bitte, und? Wie fühlt sich's an?
Sind unsere also klingen wir melodischer oder versungener, wenn wir eine Musik im Untergrund haben, oder ist dieses heißt es A cappella, wenn wir einfach auch nur so reden?
Oh Gott, ich hab neulich irgendwas gelesen, das war nämlich irgendwie falsch formuliert. Also A cappella heißt nur die nur die Musik, ne, nicht nur die Stimmen.
Ah, aber die Musik.
Ich möchte mich jetzt also auf gar keinen Fall hier festnageln lassen.
Aber das war doch eine schlaue Frage von mir, oder? Also
Chapeau, ja, auch ein blindes Huhn trinkt Korn. Das finde ich gut. Also eine gute Frage. Wir recherchieren das bis zum nächsten Mal. Vielleicht sollten wir auch eine Abstimmung unserer Hörerschaft starten, ob sich die Musik zurückgewünscht wird oder nicht.
Ist ein interessanter Gedanke. Ich würde es wahrscheinlich bei Insta, da gibt es ja diese verschiedenen Tools, das einfach so ein bisschen, ich würde,
links, rechts.
Super Insta-Typ, aber das ist, glaube ich, ganz, ja genau, links, rechts. Werden wir initiieren. Wir freuen uns über die Abstimmung und die Meinung.
Das wird kommen und wir werden das möglicherweise alsbald auflösen.
Schön.
Und in diesem Sinne,
also daher vielleicht können wir das so abschließend und umrundend von meiner Seite nochmal ganz eine große Werbung für jegliche Art von Weinführern, Restaurant geht's und wie auch immer. Führer ist so ein schreckliches Wort. Also ich muss
da mal. Ja, als Deutscher hat man da ein bisschen Berührungsängste mit, stimmt, aber jetzt so Weinführer ist ja an sich, finde ich, beschreibt es ja ganz gut.
Ja, also da ein großes Pro und ein großes Chapeau für all die Leute, die sich die Arbeit machen, die auch ihr Leben dafür opfern, weil das ist wirklich nicht leicht, zum einen so viele Weine zu probieren, zum anderen auch jeden Tag essen zu gehen. Das kann zur Qual werden.
Du, wenn du das machen musst, wenn du eigentlich gar keinen Bock hast, loszuziehen, weißt genau, du musst heute Abend zum Test essen, Spaß macht es nicht. Also seit hin, seit her. Das klingt alles romantisch, aber ist es nicht. Ja. Oder den ganzen Tag in der Sterneküche drehen macht auch keinen Spaß. Also, kann lustig sein. Also, möchte ich mich jetzt rückwirken bei allen Entschuldigungen, aber das kann, ist auch am Ende harte Arbeit, ja. Möchte jetzt aber nicht klagen.
Wie kriegen wir die Kurve?
Dass ich nochmal sagen darf, auf dass ich mit finde, klagen dass alle, und sind dass alle, fürderhin fröhlich.
Sieger meiner Meinung nach wohl erwählt sind und ein herzliches Glückwunsch an
Günther Jauch.
Und Günther Jauch. Guten Nacht.
Und in diesem Sinne, Gruß und Kuss, dein Philippus.
Bis bald. Wünsche mir mal gute Besserung.
Unbedingt, Silvio. Was wäre denn mein Leben ohne dich?